Authentisch gelebte Beziehungen. Gerade heute Morgen hatte ich so einen besonderen Moment, bei dem deutlich wurde, ob die Beziehung zu meinen Söhnen echt ist, authentisch ist. Wie es sonntags vor der Predigt öfter der Fall ist, ich gehe nochmal in Gedanken die Predigt durch. Zu Hause bei uns im Schlafzimmer, da kann man die Tür noch abschließen. Aber meine Söhne, Moses 4 Jahre, Noah 2 Jahre, die sind dann gerne dann in meiner Nähe und springen dann gerne auf dem Ehebett rum. Und dann gibt es da diesen Moment der Ermahnung, geht doch bitte raus, ich muss mich konzentrieren. Und dann gehen die natürlich nicht sofort. Und dann sage ich es noch einmal und dann noch einmal und dann gehen sie raus. Und dann sagt der Moses, Papa, aber schließ die Tür bitte nicht ab, du kannst uns vertrauen. Dann habe ich nur gesagt, du Fuchs. Und ja, ich habe die Tür nicht abgeschlossen. Nach 5 Minuten stellte ich fest, dass sie da vor der Tür standen und warteten, bis ich fertig bin. Und das ist schon zu Hause passiert. Ja, das Thema authentisch gelebte Beziehungen, das liebevolle Miteinander wird ja dann da deutlich, wo man viel Zeit miteinander verbringt. Und deswegen ist es ein sehr emotionales Thema, ein sehr sensibles Thema, ein sehr herausforderndes Thema. Kann man uns daran erkennen, dass die Liebe in uns ist, ja, wie wir miteinander umgehen? Und vermutlich wird der Sohn viel deutlicher über die Liebe des Vaters sprechen können als der Vater selber. Denn er wird das ja Tag ein, Tag aus erleben. Und deswegen kann hier an dieser Stelle niemand sagen, ja, ich habe es begriffen, ich weiß, wie das funktioniert. Wir sind alle herausgefordert. Und ich lade uns ein, dass wir dieses Thema mal gemeinsam behandeln. Wir finden diesen Textabschnitt in 2. Timotheus, Kapitel 1, 3 bis 5. Darum soll es heute Morgen gehen. Wir starten mit dieser Predigt in eine Predigtreihe. Und zwar wird es in den kommenden Wochen auch um dieses erste Kapitel gehen, um die Aufforderung des Apostel Paulus an Timotheus. Und wenn ich das mal so zusammenfassen darf, ja, diesen Appell des Apostel Paulus an Timotheus, dann kann man das in eigenen Worten so wiedergeben. Lieber Timotheus, bleib dran, predige das Wort, hör nicht auf, du schaffst das. Geh deinen Weg, wie ein Soldat, wie ein Sportler. Habe das Ziel vor Augen. Pass auf, dass dein Feuer nicht ausgeht. Erzähl von Jesus, steh zu ihm, schäm dich nicht. Auch wenn du leiden musst, sei mutig, sei stark. Bleib dran, Junge. Also das ist die Zusammenfassung des ganzen Briefes. Der Apostel Paulus gibt seinem Schüler noch etwas mit. Und wie das bei Appellen oft so ist, bei Aufrufen, dann gibt es manchmal eine starke Wirkung und manchmal auch gar keine Wirkung. Er räumt das Zimmer auf und das wird nicht umgesetzt. Oder manchmal wird es umgesetzt. Aber was ist die Voraussetzung dafür, dass Timotheus dann diesen Appell richtig einordnet? Nicht als ein bloßes Du sollst, ein Imperativ, mach. Predige das Wort. Was ist die Voraussetzung dafür, dass Timotheus es gerne umsetzt? Und da sind wir gerade bei unserem Thema authentisch gelebte Beziehung. Das ist die absolute Voraussetzung für eine Tat, dass dieser Tat Liebe vorangeht. Ein liebevolles Miteinander setzt Kräfte frei. Und deswegen lohnt es sich, in die Verse vorher zu schauen, und das ist unser Predigttext, die Verse 3 bis 5, und ich lade ein, die Bibel zu öffnen, damit wir gemeinsam durch diesen Text gehen können. 2. Timotheus 1, 3 bis 5. Ich danke Gott, dem ich von meinen Voreltern her mit reinem Gewissen diene, wie ich unablässig deiner gedenke in meinen Gebeten, Nacht und Tag. voller Verlangen, dich zu sehen, eingedenk deiner Tränen, um mit Freude erfüllt zu werden. Denn ich erinnere mich des ungeheuchelten Glaubens in dir, der zuerst in deiner Großmutter Lois und deiner Mutter Eunike wohnte. Ich bin aber überzeugt auch in dir. Paulus beginnt seinen letzten Brief mit diesen warmen persönlichen Worten. Er schaut dem Tod ins Auge. Er ist im Gefängnis, wahrscheinlich in Rom. Er erwartet die Todesstrafe. Und jetzt hat er nochmal die Möglichkeit, einen Brief zu verfassen an sein liebes Kind. So formuliert er es. Die Beziehung zu seinem Schüler Timotheus. Er hat sein Werk vollendet und möchte es jemandem anvertrauen, der vertrauenswürdig ist, den er herangezogen hat. Timotheus hat mehrere Erfahrungen mit Paulus machen dürfen auf den Missionsreisen. Er konnte nicht immer dabei sein, aber hier und da gab es die Möglichkeit. Er hat Paulus miterleben dürfen bei seinen Predigten und vor allem die Minuten vorher und nachher. Wie geht ein Prediger, wie geht ein Missionar mit diesen Herausforderungen um? Wie bereitet er sich darauf vor? Was geht in ihm vor? Wie äußert er das? Das durfte Timotheus immer wieder miterleben. Timotheus wahrscheinlich selber bei einem seiner ersten Predigten des Apostel Paulus zum Glauben an Jesus Christus gekommen war, vermutlich so ein geistlicher Sohn des Apostel Paulus, zu dem Paulus eine besondere Beziehung hatte. Und wenn wir diesen Brief lesen, stellen wir fest, Paulus geht es nicht nur um das Werk, das er jemandem anvertrauen möchte, sondern es geht ihm auch um Timotheus' Gesundheit. Ja, trink nicht länger nur Wasser, gönn dir mal auch ein Glas Wein für deine Gesundheit. Dein Magen ist ja nicht so gut. Denk an den Mantel, den ich vergessen hatte. Bring den bitte mit noch, bevor es Winter wird. Komm doch vorbei, ich möchte dich unbedingt sehen. Diese persönlichen Worte an diesen jungen, vielleicht Pastoren oder Ältesten, an den Evangelisten Timotheus. Und wenn wir uns diese Zeilen nochmal anschauen, was geht in einem jungen Mann vor, wenn er solche Worte liest? Ich danke Gott, schreibt Paulus, dem ich von meinen Voreltern her mit reinem Gewissen diene. Ich bin mir nicht ganz sicher, welche Voreltern er meint. Seine Voreltern, die waren ja Pharisäer und kannten diesen Herrn Jesus als den Messias nicht. Aber trotzdem haben sie ihm vielleicht so eine Disziplin mitgegeben für sein Leben, wo er dann auch sehr gewissenhaft seine Aufgaben ausgeführt hat. Und dann, als er diese persönliche Begegnung mit Jesus Christus vor Damaskus hatte und dann zum Missionar wurde, hat er diesen Lebensstil beibehalten. Er war weiterhin ein sehr treuer und zuverlässiger Diener Gottes. Und dann sagt er, wie ich unablässig deiner gedenke in meinen Gebeten Nacht und Tag. Es gibt hier und da immer wieder Einzelne, die mir sagen, David, wir beten für dich jeden Tag. Wir beten für eure Familie, für deine Familie jeden Tag. Und das überhört man nicht. Das macht was mit einem jungen Nachfolger Jesu Christi. Wenn man solche Worte hört, voller Verlangen, dich zu sehen, ohne Zweck, ohne eine geplante Tagesordnung, ja, das müssen wir noch behandeln, sondern ich will dich sehen, ich will dich treffen. Timotheus, wann ist es soweit, dass wir uns wieder mal zusammensetzen und ein Glas Wein miteinander trinken? Einfach so. Vor allem, wenn ich an deine Tränen denke. Timotheus, ich habe dich auch erlebt als jemanden, der vor Herausforderungen stand und wo er glaubte, er würde es nicht packen und dann im stillen Kämmerlein, vielleicht im Büro, mal bitter geweint hat. Ich habe das miterlebt, lieber Timotheus. Und ich weiß, dass solche Momente immer und immer wieder vorkommen bei dir. Du bist angefochten, du hast einen Kampf durchzustehen, aber da wäre ich am liebsten bei dir. Ich würde am liebsten mit dir diese Herausforderung nehmen, weil das wäre meine Freude in Vers 4. Das würde mich erfüllen. Ja. Und ich versuche mich in die Rolle des Timotheus hineinzuversetzen, wie er diese Zeilen lesen mag. Denn ich erinnere mich des ungeheuchelten Glaubens in dir. Du hast kein doppeltes Christenleben geführt. Du bist dem Herrn treu gewesen. Und das, was du vorlebst, habe ich schon bei deiner Großmutter Lois und deiner Mutter gesehen. Die hatten sich auch ziemlich am Anfang seines Missionsdienstes bekehrt gehabt und haben Christus nachgefolgt. Und schon da konnte Paulus diesen ungeheuchelten Glauben sehen. Und er stellt fest, das ist eine Linie, da ist die Großmutter treu im Glauben, die Mutter Eunike und der Sohnemann Timotheus auch. Und wenn man diese drei Verse alleine anschaut, stellen wir fest, welche Rolle Eltern und Großeltern bei diesem Thema spielen. Authentisch gelebte Beziehungen, wo man schon als Kind erleben darf, hier ist jemand, der mich bedingungslos liebt, der mich durch und durch kennt und trotzdem zu mir steht. Und das ist die beste Prägung, die ein Kind haben kann. Der Apostel Paulus deutet auf seine Voreltern hin und bringt aber hier in diesen drei Versen auch zur Sprache, dass auch die Großmutter und die Mama von Timotheus eine große Rolle gespielt haben. Und allein diese drei Verse, die haben vermutlich mit Timotheus was gemacht, sodass er die folgenden Appelle, die dann ja noch kommen, mit ganz anderen Ohren hört. Ich glaube, nach diesen einleitenden Worten sitzt Timotheus da und muss erstmal innehalten. Er hat wahrscheinlich Tränen vergossen, weil er sich dachte, da gibt es jemand, der an mich glaubt. Da gibt es einen erfahrenen Missionar, der mich für würdig erachtet, diesen Dienst zu tun. Und das lässt einen jungen Mann nicht kalt. Und dann kannst du sagen, was du möchtest. Er springt auf und sagt, ja, ich tu's. Vermutlich hat Jesus Christus selbst, nicht vermutlich, so ist es. Er hat seine Jünger genau so angesprochen, voller Liebe, komm, folge mir nach. Und die Männer konnten nicht anders. Welche Kraft ist da in der Liebe? Ich möchte ein Beispiel erzählen, wie ich es selber erfahren durfte. Als ich 18 Jahre alt war und dann immer mal wieder mit meinem Vater nach Israel geflogen bin, durfte ich einen Pastor André kennenlernen in Aschkelon am Mittelmeer. Und Pastor André war querschnittsgelähmt und saß im Rollstuhl und hat so eine Gemeinde aufgebaut. Und ich bin mit 19 dann nach Gießen und da kamen schon ganz viele theologische Fragen auf und ich merkte, mit Pastor André habe ich jemanden, mit dem ich über alles reden kann, also über alle theologischen Fragen. Und dann bin ich zu ihm hin und ich habe das genossen, die Zeit mit ihm. Ich merkte, hier ist ein Vertrauen gewachsen. Pastor André hat mich ganz früh auch oder ganz schnell auch mit reingenommen in Aufgaben wie Seelsorgegespräche, Predigtvorbereitung. Ich saß dann oft zu seinen Füßen und habe dann ja gelernt von ihm. Und dann wollte ich das Jahr darauf auch wieder nach Israel zu Pastor André für einige Wochen. Bin dann mal 3 Wochen da gewesen, mal 2 Wochen. Er sagte, meine Tür steht offen, komm jederzeit. Und dann während meines Studiums in den Semesterferien bin ich immer wieder dahin gefahren, vielleicht 4, 5 Jahre. Im Sommer immer zu Pastor André. Ich konnte nicht viel mit ihm unternehmen. Er saß im Rollstuhl und er war dann am Abend schon müde und ich saß mehrere Stunden dann alleine dort am Strand, konnte die Bibel lesen, nachdenken. Aber mit Pastor André konnte ich über die wirklich wichtigen Dinge reden. Partnerwahl, Berufswahl. Und so war es für mich eine besondere Zeit. Ich erinnere mich, wir haben das Buch Saharia zusammen durchgeackert, in den Ferien, in der freien Zeit. Es war so faszinierend mit ihm. Ja, ich musste nur ein Wort reinwerfen und er konnte darüber Stunden reden und das war spannend. Ich will es nur beschreiben, was das war. Es war nicht nur Schule. Es war eine Beziehung, authentisch gelebte Beziehung, die einen jungen Mann ermutigt hat, immer und immer wieder dahin zu fahren. So spaßig war es nicht. Es war kein Party-Dasein. Aber irgendwas hat mich gepackt. Darauf möchte ich hinaus. Es gibt nämlich etwas, eine Qualität, die es zu entdecken gilt. Denn diese liebevollen Beziehungen setzen unwahrscheinlich viel Kraft frei. Was ist das für ein Einfluss, den manche Menschen auf andere haben? Wenn wir im Korintherbrief lesen, im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 14, dann gibt es einen sehr interessanten Teilsatz. Da steht nämlich, denn die Liebe Christi drängt uns. Also die Liebe drängt uns. Wie kann Liebe drängen? Liebe drängt doch nicht. Das Wesen der Liebe ist doch nicht drängend. Wir im Buch vorher, also 1. Korinther 13, das hohe Lied der Liebe lesen, dann finden wir Beschreibungen wie, die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig, sie neidet nicht, die Liebe tut nicht groß, sie bläht sich nicht auf, sie sucht nicht das Ihre, sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Aber Liebe drängt doch nicht. Oder doch? Warum kann Liebe, bedingungslose Liebe, jemanden dazu bringen, seine Ferien da zu verbringen oder Dinge zu tun, die er vorher nie tun würde? Was ist das für eine Kraft? Ich glaube, dass all diejenigen, die Jesus Christus persönlich kennengelernt haben und die Liebe Gottes selber erfahren haben, die wissen sofort, was ich jetzt meine. Da braucht es gar keine langen Erklärungen. Ja, dieser Vater im Himmel hat mich angenommen als sein Kind. Ich habe die Liebe erfahren und das setzt Kräfte frei. Ich muss ihm nicht dienen, ich will es. Das ist es. Es ist in dieser Welt nicht zu finden. Es ist diese Agape-Liebe, diese göttliche Liebe, die gibt es nirgendwo als bei Gott. Denn Gott selber ist Liebe. Die Liebe Christi drängt uns. Wer erlebt hat, dass er bedingungslos angenommen ist, der ist bereit, sein letztes Hemd zu geben. Ich habe das immer und immer wieder erfahren dürfen. Oder ja, wenn ein Mitarbeiter das Gefühl hat, dass ich ihn jederzeit ansprechen würde, anrufen würde, bei ihm vorbeikommen würde, weil ich ihn so schätze, weil er ein Vertrauen ist, das macht was mit ihm. Er nimmt es wahr und ist tatsächlich bereit, jederzeit zu helfen. Aber was ist es, was dann zwischen den beiden ist? Ist es Liebe? Ich möchte weitere Beispiele erzählen, in denen deutlich wird, was ich meine. Das kann man nicht so theoretisch erklären, aber man kann es erleben, denn Gott liebt uns und so finden wir Menschen in unserem Umfeld immer wieder, die dann auch mit dieser Liebe einen dann annehmen. Ich erinnere mich noch im Studium an der Freien Theologischen Hochschule, als wir die ersten Prüfungen ablegen mussten. Dann war ein Professor da, der uns am Anfang der Klausur dann die Aufgaben vorgelegt hatte, eine vierstündige Klausur. Und nachdem er uns die Aufgaben erklärt hatte, verließ er den Raum. Und ich, der ich ja in der Schule damals abgeschrieben habe wie ein Weltmeister, saß dann da und war ein bisschen irritiert. Was ist denn das? Was ist denn hier? Ich habe Aufgaben, die ich erledigen muss, die ich beantworten muss und der Lehrer verlässt den Raum, der Professor verlässt den Raum und plötzlich kommt in mir die Einstellung oder die Haltung auf, David, du wirst nicht einmal abgucken. Der hat das uns nicht befohlen, er hat gesagt, hier sind die Aufgaben und ist rausgegangen und das hat mit mir etwas gemacht. Warum? Er hat mir Vertrauen entgegengebracht. Und das war für mich dann selbstverständlich, ich werde nicht einmal abgucken. Und ab dem Zeitpunkt war es dann so. Versteht ihr, was ich meine? Ein anderes Beispiel. Damals in der Schulzeit hatte ich Freunde, alle von denen haben geraucht. Ich stand dann da in der Pause immer in der Raucherecke mit den Kumpels und die haben alle geraucht. Und ich habe das, glaube ich, mal zu Hause erzählt. Und dann sagte meine Mutter zu mir, David, wenn du willst, kannst du das Rauchen ausprobieren. Punkt. Bis heute habe ich nicht einmal an der Zigarette gezogen. Was ist das? Warum hat plötzlich ein junger Mann im Alter von 15, 16 Jahren schlagartig kein Interesse daran. Und ich habe nicht den Kreis gemieden. Ich bin weiterhin bei denen geblieben, bei meinen Freunden. Aber es war, die Faszination war weg. Und plötzlich, in aller Freiheit, stehe ich bei ihm und will es nicht und muss es nicht. Merkt ihr, es bringt doch gar nichts, jungen Leuten zu sagen, mach das nicht, tu es nicht. Aber wie gewinnt man jemanden? Es ist ganz schwierig zu beschreiben. Und doch finden wir es in der Bibel immer und immer wieder. Was sind das für Beziehungen, wo man plötzlich keine Kontrolle mehr braucht? Keine Gesetze mehr braucht? Wie kommt es, dass solche Beziehungen Kräfte entwickeln, die man sonst nie aus einem Menschen herauskitzeln könnte? Für kein Geld der Welt. Kein Belohnungssystem, keine Lobhudelei würde das hervorbringen. Oder andere Motivationsmaßnahmen. Das ist der Stoff, aus dem oder mit dem Jesus Christus sein Reich baut. Liebe. Liebe. Wer Gott dient, ja, über Jahre vielleicht einen Dienst in der Gemeinde tut, um in den Himmel zu kommen oder um einen Lohn im Himmel zu bekommen, er wird nur einen Teil seines Lebens Gott zur Verfügung stellen. Wer Gott dient, weil er einfach nur gehorsam sein muss, der wird auch nur einen Teil seines Lebens Gott zur Verfügung stellen. Wer Gott nachfolgt, damit er nicht in die Hölle kommt, der wird auch nur einen Teil seines Lebens dem Herrn zur Verfügung stellen. Aber wer Gottes Liebe erfahren hat, der wird nicht nur einen Teil seines Lebens Gott zur Verfügung stellen, sondern er wird seinem Herrn alles anvertrauen. Wer dieses Vertrauen erfahren hat, diese Liebe Gottes, diese Agape-Liebe persönlich erlebt hat, er wird sagen, Herr, hier hast du mich. Nimm alles, was ich habe und was ich bin. Und dann wird er nicht Gott dienen, um etwas zu bekommen. Er wird dienen, weil er es will, weil da dieses Vertrauen ihm entgegengebracht wurde. Und darum geht es. Jemandem Vertrauen entgegenbringen, der zunächst kein Vertrauen verdient. Die Bibel ist voll von solchen Geschichten. Wie muss es einem Mose ergangen sein, als Gott ihn über einen brennenden Busch anspricht und sagt, für mein Volk aus Ägypten. Da zitterten seine Knie. Er hat sich nicht auf die Schulter geklopft und sagt, ja, wusste ich doch, dass du mich fragst. Bin einer der Besseren. Er war erschrocken darüber. Er konnte sich das gar nicht vorstellen. Was? Diese große Aufgabe vertraust du, großer Gott, Schöpfer von Himmel und Erde, mir an? Das macht was mit einem jungen Mann. Noah, bau mir eine Arche. Hier ist kein Wasser. Abraham, schau dir mal die Sterne an und den Sand. So viele Nachkommen wirst du haben. Was, Gott? Maria, du wirst den Sohn Gottes zur Welt bringen. Was? Den Sohn Gottes, Jesus Christus, den Herrn aller Herren, den König aller Königen, soll ich zur Welt bringen? Du, Petrus, auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Gott vertraut seinen Dienern Aufgaben an und es ist niemals ein Appell, ein bloßer Auftrag, der dann auf die To-Do-Liste kommt, die man abarbeiten soll, sondern die Worte Gottes sind voller Liebe, sodass jemand, der diese Worte hört, nicht anders kann, als zu sagen, okay, jetzt gehe ich in den Kampf gegen Goliath. Wie David selber das dann auch sagt, in 1. Samuel 17,45, du kommst zu mir mit Schwert, Lanze und Kurzschwert, ich aber komme zu dir mit dem Namen des Herrn, der Herrscher, des Gottes, der Schlachtreihen Israels, den du verhöhnst. Heute wird der Herr dich in meine Hand ausliefern und ich werde dich erschlagen und dir den Kopf abhauen. Wer spricht so? So spricht ein Diener Gottes, der von Gott erwählt wurde, berufen wurde, dem diese große Aufgabe anvertraut wurde, aber der im ersten Moment sofort dieses Vertrauen diesem großen Gott wieder zurückgibt. Du hast mich berufen, ja, aber ich vertraue dir, dass du mir die Kraft schenken wirst für diesen großen Dienst. Darum geht es in der ganzen Bibel, von der ersten bis zur letzten Seite. So baut Jesus Christus sein Reich. Gott vertraut einem Menschen eine große Aufgabe an. Und der Mensch ist so ergriffen von der Berufung, dass seine erste Amtshandlung, die ist, Gott die Aufgabe anzuvertrauen. Ja, wie Salomo das auch beispielsweise getan hat, der König, der Nachfolger von David, der dann diesen großen Tempel bauen musste und merkte, diese Aufgabe ist ihm viel zu groß und seine erste Amtshandlung ist die, er opfert gerade mal 1000 Opfer diesem großen Gott. Er sagt, Gott, du hast mich berufen, du hast mich erwählt, das ehrt mich, das ist die größte Ehre, die man erleben kann, aber ich vertraue dir all das an. Und das ist so ein gegenseitiges Vertrauen. Ein Vater gibt seinem Sohn einen Autoschlüssel und sagt, mein Sohn, ich vertraue dir mein Auto an. Und der Sohn antwortet, Papa, ich vertraue dir, dass du nicht sauer bist, wenn ich deinen Wagen zu Schrott fahre. Merkt ihr die Qualität hier? Ich vertraue dir, dass du mich im Krankenhaus besuchen wirst, wenn ich gegen einen Baum fahre, weil du mich immer noch lieb hast. Und Jesus sagt, ich gebe dir nicht nur einen Autoschlüssel, ich gebe dir mein Leben. Und es gibt nur eine Reaktion. Jesus, hier, ich gebe dir mein Leben. Jesus hat niemanden gezwungen, ihm nachzufolgen. Er hat niemanden gedrängt. Aber seine Liebe führt dazu, dass Milliarden von Menschen bereit sind, ihm nachzufolgen. Was ist das für eine Macht? Diese Liebe. Wir hören oder wir kennen diesen Ausspruch, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Ich will es mal umdrehen, Kontrolle ist gut, Vertrauen ist besser. Eine Gemeinschaft, die durchdrungen ist von diesem Vertrauen, von dieser göttlichen Liebe, von diesen authentisch gelebten Beziehungen, wo man sich gegenseitig das Vertrauen entgegenbringt. Natürlich ist es gefährlich, jemandem zu vertrauen. Er kann es ja noch nicht so gut wie ich, denkt man. Und letztlich ist es der Herr selbst, dem wir vertrauen im anderen, wo wir vertrauen, dass Gott diesen jungen Timotheus führen wird bei seinen Aufgaben, die vielleicht noch größer sein werden als die, die Paulus hatte. Aber ohne Vertrauen zu schenken, wird man nie Vertrauen zurückbekommen. Es ist riskant, jemandem zu vertrauen, aber es ist ein Ausdruck der Liebe. Ich zitiere nochmal aus 1. Korinther 13, dem hohen Lied der Liebe, was man bei Hochzeiten immer hört. Ist euch schon mal dieser Teilsatz aufgefallen? Sie glaubt alles. Die Liebe glaubt alles. Stellt euch mal vor, da ist ein Ehepaar, Mann und Frau, und der Mann sagt seiner Frau, ich glaube dir alles. Und die Frau sagt dem Mann, ich glaube dir alles. Ich liebe dich und deswegen glaube ich dir alles. Was bedeutet es? Ja, ich vertraue dir. Du bist vertrauenswürdig. Ich vertraue dir, ich glaube dir. Und das ist aber das, was den Mann bzw. die Frau motiviert, vertrauenswürdig zu bleiben, treu zu bleiben. Hier wird nicht kontrolliert. Hier gibt es keine Gesetze. Hier gibt es ein Miteinander, was auf Vertrauen basiert. Timotheus spürt in dem Brief die Liebe, die er bei Jesus schon mal erlebt hat. Es ist diese bedingungslose Liebe, die nicht folgenlos bleiben wird. Diese Liebe hat er bereits bei seiner Großmutter Lois und seiner Mutter Eunike erlebt. Er musste sich bei seiner Mutter nicht verstellen, sie liebte ihn bedingungslos, sie kannte ihn durch und durch, er musste ihr nichts vorheucheln. Eine Randnotiz, ungeheuchelter Glaube wird zuallererst zu Hause deutlich. Und vermutlich hat die Mama Eunike diesem Timotheus mal folgende Zeilen mitgegeben. Und ich zitiere aus der Hochzeitszeitschrift von Moni und mir, da hat meine Mutter mir ein paar Zeilen mitgegeben fürs Leben. So ähnlich könnte das die Mama Eunike auch gesagt haben. Lieber David, ich als deine Mutter freue mich sehr, dass du den besten Weg gewählt hast, nämlich Jesus Christus nachzufolgen und das Zeugnis von ihm in die verlorene Welt weiterzutragen. Sei stark in dem Herrn und sei ihm treu.
Du hast mir nicht vorzuschreiben, was ich tun soll. Ich bin alt genug, um zu entscheiden, was ich mache oder nicht mache.
Natürlich bin ich frei in dem, was ich tue, Tag ein und Tag aus. Aber warum haben diese Zeilen eine Kraft? Warum setzen die mich in Bewegung? Weil da jemand ist, der mich bedingungslos angenommen hat, von klein auf. Und wenn so jemand mir diese Zeilen mitgibt fürs Leben, dann vergisst man die nicht. Und dann können noch Hunderte nach einer Predigt kommen und sagen, hast du gut gemacht, mach's weiter. Wenn ein Mensch da ist, der einen lieb hat und annimmt und vertraut und dann zwei Zeilen formuliert, dann hat es mehr Kraft. Das können viele junge Prediger bezeugen, dass es da jemanden gab. Ein geistlicher Vater, der leibliche Vater, die Mama. Jemand aus der Gemeinde, aus dem Ältestenkreis, jemand aus dem Seniorenkreis. Da gibt es den einen, der einem dieses Vertrauen entgegenbringt. Ich möchte schließen mit dem Satz aus 1. Johannes 4, Vers 7. Geliebte, lasst uns einander lieben. Ja, es ist ein Appell. Und nach diesem Satz ist tatsächlich ein Ausrufezeichen. Und ja, ich spreche diesen Satz uns als Gemeinde zu. Geliebte, lasst uns einander lieben. Ja, natürlich, jeder hat die Freiheit zu sagen, du hast mir nicht vorzuschreiben, was ich tun oder lassen soll. Ja, natürlich, natürlich. Reich Gottes funktioniert nur so, dass jemand freiwillig sagt, ja, 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 du hast mich erreicht, Herr Jesus Christus. Du bist für mich gestorben, da gab es mich noch nicht. Du hast ein Ja zu mir gehabt, konnte ich noch nichts leisten. Und das hat mich gepackt. Eine Liebe, die ich in dieser Welt noch nie erlebt habe, habe ich bei dir, Herr Jesus Christus, erfahren. Und nun möchte ich meinen Mitmenschen so lieben, wie du mich geliebt hast. Denn die Liebe ist aus Gott. Und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Lasst uns einander lieben. Und nicht dieses oberflächliche, nur abklatschen, einen Arm nehmen und so. Ist ja alles schön und gut. Aber dass man im entscheidenden Moment jemandem den Blick zuwirft, ich vertraue dir. Man kann es ja auch mal jemandem sagen, du brauchst dich nicht zu rechtfertigen dafür, dass deine Mail zu spät, dein Anruf zu spät gekommen ist, du zu spät in die Sitzung gekommen bist. Ich vertraue dir. Ich vertraue dir. Dann haben wir viel mehr Zeit für Sitzungen, das stimmt, wenn all diese Rechtfertigung beiseite fällt. Aber wir haben eine andere Qualität in dem Miteinander, in den Besprechungen, das durchdrungen ist von Liebe, Vertrauen. Und so werden wir schon bald erkennen, dass da Menschen über sich hinauswachsen. Ja klar, weil Christus in ihnen lebt und dann Gestalt annimmt und sein Reich baut, das man sich vorher nicht vorstellen konnte. Amen. Ich möchte noch beten und bitte dazu aufzustehen. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du uns so sehr geliebt hast, dass du mich so sehr lieb hast. Herr Jesus, ich danke dir, dass deine Liebe immer konstant ist. Nichts, was wir tun, was ich tun kann, würde deine Liebe schmälern. Herr, ich danke dir, dass du mich angenommen hast, dass du mir Aufgaben anvertraut hast, dass du mir Kinder anvertraut hast, ein Familienleben. Herr, als deine Kinder kommen wir hier zusammen, Sonntag für Sonntag. Du hast uns sehr viel anvertraut. Herr, aber wir bringen dir das Vertrauen wieder zurück. Wir vertrauen dir, dass du durch uns wirkst und deine Gemeinde hier baust. Herr, und wir wollen Gemeindealltag leben, so wie du dir das vorgestellt hast. Du sagst immer wieder in deinem Wort, dass ohne Liebe alles sinnlos ist. Und so bitte erfülle du uns mit deiner Liebe, sodass wir andere beschenken können mit Liebe. Amen. Wir nehmen Platz.